Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich an diesem 4. Dezember. Auf den Tag genau vor 50 Jahren ist Hannah Arendt in New York gestorben. Hannah Arendt, die, nein, nicht Philosophin.
Ich habe Philosophie studiert, wie Sie wissen, aber das besagt ja noch nicht, dass ich dabei geblieben bin.
Sprachgewandt, Hannah Arendt, die sich nicht als Philosophin, sondern als politische Theoretikerin verstanden hat. Das legendäre Interview mit ihr aus dem Jahr 1964 wird auch in China viel geklickt, geteilt und angesehen. Wir fragen heute, wie dort das Denken und Schaffen von Hannah Arendt wahrgenommen wird. Außerdem berichten wir über die ungewisse Zukunft der Schwarzen Kinderbibliothek in Bremen und über den Film Sentimental Value von Regisseur Joachim Trier. Aber zunächst soll es nach Berlin gehen, wo Besucherinnen und Besucher aus nah und fern den Museumsliebling Nummer 1 schmerzlich vermissen, das Pergamonmuseum auf der Museumsinsel mit dem weltberühmten Pergamonaltar. Das Gebäude ist ziemlich genau ein Jahrhundert alt. Grundlegende Sanierungsarbeiten waren also dringend nötig. Der Aufwand ist enorm. Am Ende wird die komplette Instandsetzung Jahrzehnte gedauert haben. Aber so lange kann und will man das Publikum natürlich nicht ausschließen. Schon im Frühjahr 2027 soll das Pergamonmuseum wieder geöffnet werden. Heute, kurz vor der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts, durften sich ausgewählte Gäste ein Bild machen vom Stand der Sanierungsarbeiten. Und unser Kunstkritiker Carsten Probst war einer von ihnen. Carsten, was genau habt ihr zu sehen bekommen?
Ja, als erstes natürlich den riesigen Pergamonaltar selbst, der dem Museum ja seinen Namen gibt und dessen Saal ja seit Jahren saniert und erneuert worden ist. Er wird dann also ab Frühling nächsten Jahres wieder öffentlich zugänglich sein, ebenso wie die kunstvoll verzierte und monumentale Fassade des Wüstenschlosses Casa Mashatta aus dem heutigen Jordanien. Der Saal mit den altgriechischen Tempelfragmenten ist ebenso wiederhergestellt. Das kunstvoll dekorierte Aleppo-Zimmer hat einen neuen Auftritt jetzt im Nordflügel des Museums. Dazu wurde der gesamte Eingangsbereich komplett neu gebaut. Also zumindest ein Teil der Highlights des Hauses wird man bald wieder sehen können. Aber da folgt dann ja noch der zweite Bauabschnitt, unter anderem mit dieser berühmten Prozessionsstraße von Babylon oder dem Markttor von Milet. Also da ist noch einiges zu tun.
Das ist Teil 2 und Teil 1 hat ja allein schon 10 Jahre in Anspruch genommen. Wie sehr haben sich eigentlich die Räume verändert, beziehungsweise die Architektur?
Also die sichtbarste Veränderung ist jetzt erstmal sicherlich die neue Eingangshalle, entworfen noch von Oswald Matthias Ungers. Das ist so eine streng kubische, aber auch, muss man sagen, sehr lichte Halle, die sich in den alten Museumsbau von Alfred Messel eigentlich gut einpasst und aus dem man dann über eine breite Treppe direkt in den Pergamonsaal gelangt. Das ist sehr elegant gelöst und dieser Pergamonsaal selbst ist auffallend heller als noch vor 10 Jahren durch das Oberlicht, aber auch durch die komplett neu installierte, eingebaute Beleuchtung. Auf dem Weg durch den Nordflügel sieht man sehr viele neu gezogene Wände, Wanddurchbrüche, Treppenhäuser, Säulengänge. Aber für mich persönlich waren eigentlich heute die Schilderungen des Baumanagements noch viel eindrücklicher, was man alles eben nicht sehen kann. Das waren nämlich wirklich aufwendige Arbeiten zur Stabilisierung des gesamten Gebäudes, die Pfahlgründung des gesamten Fundaments, das ja im Wasser des Kupfergrabens steht, die vollständige Sanierung des Daches und so weiter. Also währenddessen befanden sich natürlich auch diese ganzen riesigen Ausstellungsstücke da in dem Haus. Und das sind Dinge, die die Besucher natürlich so dann irgendwann nicht mehr sehen können, die aber eigentlich der Grund dafür ja sind, dass das alles so lange dauert.
Stichwort sehen, lässt sich jetzt schon so etwas, es dauert ja noch 12 Jahre, aber lässt sich jetzt schon so etwas wie das Gesamtkonzept des neuen Museums erkennen?
Ja, ich finde schon, das Konzept ist ja am Ende ein Rundgang, bei dem eben auch der 4. Gebäudeflügel noch eine entscheidende Rolle spielt, der ja erst in den kommenden Jahren gebaut wird. Bisher waren Pergamonmuseum, islamisches und vorderasiatisches Museum eigentlich 3 Museen unter einem Dach. Später soll das dann eben ein Rundgang werden und das deutet sich jetzt schon an, wenn die vorderasiatischen Kulturen so aus dem 3., 4. Jahrtausend vor unserer Zeit als Verlauf gezeigt werden auf die griechische Hochkultur später und dann die islamische Kultur, das alles als Übergang und nicht mehr als getrennte Kulturen. Wovon bisher allerdings nichts zu hören war zum Konzept, ob künftig das Museum auch die genauen Umstände aufzeigt, wie all diese monumentalen Ausstellungsstücke dann irgendwann mal in den Besitz Preußens gelangt sind, so wie das ja andere Museen Museen in aller Welt inzwischen auch tun. Es gibt ja Rückgabedebatten und ob da noch etwas kommt, das werden wir dann bei der Eröffnung im nächsten Jahr sehen.
Hm. Du hast es vorhin schon gesagt, zum Alten kommt noch Neues hinzu. Passt das zusammen in der Architektur? Also ist der Ausblick vielversprechend?
Es passt sich gut ein, finde ich, in die sehr wuchtige, kubisch antikisierende Architektur von Alfred Messel, muss man sagen. Ich habe mich natürlich immer auch irgendwie gefragt, ob man diesen ganzen Monumentalismus des Hauses nicht auch irgendwie mal brechen könnte. Dafür gab es ja auch Ideen, aber als das vor 2-3 Jahrzehnten diskutiert wurde, hat sich erkennbar so eine eher restaurative Fraktion durchgesetzt, ähnlich wie beim Humboldt-Forum gegenüber, und dem wird Oswald Matthias Ungers mit seinen Architekturentwürfen eigentlich viel gerechter.
Carsten Probst war das über den Stand der Sanierung des Pergamonmuseums in Berlin. Danke, Carsten.
Es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete.
Ein leerer Raum, so hat Hannah Arendt ihre Situation als Jüdin beschrieben, nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren und sie sich, wie sie es formulierte, als Staatsbürgerin zweiter Klasse zu fühlen begann. Noch 1933 floh sie nach Paris, 1941 erreichte sie New York. Die eigene Erfahrung als Geflüchtete und als Staatenlose hat das Denken und Schreiben der politischen Theoretikerin maßgeblich geprägt. Ihr wohl prominentestes Buch: Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft. Rund um den heutigen 50. Todestag von Hannah Arendt sind mehrere neue Biografien erschienen. Das Interesse an der Denkerin und der Aktualität ihrer Arbeit ist also groß. So offensichtlich auch in China. Das weiß unsere Korrespondentin Marie von Mallinckrodt zu berichten.
Der Lautsprecher, aus dem die Stimme des Künstlers tönt, baumelt von der Decke direkt über einer kleinen weißen Modellwohnung, ungefähr doppelt so groß wie eine Schuhschachtel. Sie hat kein Dach, Fenster und Türen offen, schutzlos ausgeliefert. Ich habe Mikrofone und Lautsprecher in jedem Raum versteckt. Diese Installation ist Teil einer Ausstellung anlässlich Hannah Arendts 50. Todestags. Und sie ist vielleicht eine Metapher für die Dauerbeschallung in unserer Zeit oder für die Auflösung der Privatsphäre durch die alles durchdringende Überwachung und Propaganda in China. Man kann rein interpretieren, was man will. Die Ausstellung Unter den Sternen ist im Goethe-Institut in Peking zu sehen. Hier gibt es etwas mehr Spielraum als in chinesischen Kunst- und Kulturräumen. In dunklen Phasen brauche es Sterne am Himmel, so die Kuratorin Yao Zixing. Und Hannah Arendt sei so ein Stern, so eine Persönlichkeit, wie jene Menschen, die Arendt in ihrem Buch Menschen in finsteren Zeiten porträtiert hat. Es geht dabei um geistige Unabhängigkeit, Mut auch. Hannah Arendts Denken hat einen heilenden Effekt. Ihr Glaube, jede neugeborene Person hat eine einzigartige Bedeutung oder bringt etwas Neues in die Welt mit ein, das eröffnet Möglichkeiten. So beschreibt die Kuratorin im Kern die Bedeutung von Hannah Arendt. Die Arendt-Biografie des Philosophen Thomas Mayer ist gerade ins Chinesische übersetzt worden. Er war vor ein paar Wochen auf Lesereise unterwegs in China. Er signiert ein Buch nach dem anderen. Es sind viele junge Interessierte gekommen ins Goethe-Institut in Peking. Er war in mehreren chinesischen Städten an Universitäten und hat Vorträge gehalten.
Also ich habe gar keine Erwartungshaltung mit nach China gebracht, aber ich bin völlig begeistert von der Offenheit und von dem wirklich spürbaren Interesse und auch zum Teil von den intimen Kenntnissen, die Leute haben.
Zu ihrem 50. Todestag wurde gerade ein Sammelband mit Essays von chinesischen Hannah Arendt-Forschern herausgebracht. Ihre Bücher sind bei Douban, einer beliebten Webseite für Literaturempfehlungen, gelistet. Ein berühmtes Gespräch, das der Journalist Günter Gauss mit Hannah Arendt geführt hat, findet man auch in chinesischen Social-Media-Kanälen. Trotzdem, die Zensur in China ist sehr streng. Das Buch über Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft wird nicht mehr neu aufgelegt. Jedwede Systemkritik ist verboten und gefährlich. Chinesische Bürger und Bürgerinnen sind also daran gewöhnt, sich in Chiffren und Metaphern ausdrücken zu müssen, um zumindest in einer gewissen Freiheit des Denkens zu leben und daraus Kraft schöpfen zu können. Auch die Unis sind strengstens überwacht. Thomas Mayer musste seine Vorträge dort vorher einreichen. Doch er habe dann viel freigesprochen im Hörsaal. Es ging auch um Hannah Arendts Hauptwerk über den Totalitarismus.
Wir sprachen über historische Dinge, wir sprachen über Arendt und gleichzeitig wussten beide Seiten, so war mein ganz bewusster Eindruck, dass wir unausgesprochen wissen, worüber wir tatsächlich reden.
Das Denken von Hannah Arendt ist so tiefgreifend zur Frage des Menschseins und der eigenen Verortung in der Welt. Es geht eben auch um die innere Freiheit in äußerer Unfreiheit. Zumindest kann man diese junge Leserin und Verlegerin so verstehen. Wir kommunizieren über Social Media, aber das ist kein echter Dialog. Arendt plädierte für mehr Engagement im öffentlichen Leben, dafür zu sprechen und sich auszutauschen im öffentlichen Raum. Ich glaube, das Wertvollste an Arendt ist ihr positives Denken, ihr Optimismus. Sie hat unsere Leidenschaft und unser Vertrauen in die Zukunft wiederhergestellt.
Hannah Arendt, wie sie in China gelesen wird. Marie von Mallinckrodt berichtete heute am 50. Todestag der Denkerin aus Peking. Das Buch im Buch, das Bild im Bild und der Film im Film. Nabelschau ist ein durchaus verbreitetes Phänomen in der Kulturwelt. Romane erzählen von Schriftstellerinnen, Bilder zeigen Maler an der Staffelei und auf der Kinoleinwand sind Regisseure zu sehen, die mit sich und ihrem nächsten Film ringen. Gustav Borg ist so einer, Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Er bereitet sein filmisches Comeback vor und er versucht sich am Comeback als Vater seiner Töchter.
Ihr zwei seid das Beste, was mir je passiert ist.
Das Beste, sagst du?
Mhm.
Wieso warst du nie da?
Ja, da fehlen Gustav offensichtlich die Worte. Um ihn und seine Töchter geht's in dem neuen Film von Joachim Trier. Sentimental Value heißt er, ist bei den Filmfestspielen in Cannes ausgezeichnet worden und kommt heute ins Kino. Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Diesen Gustav Borg spielt der schwedische Schauspielheld Stellan Skarsgård. Was ist das für ein Typ?
Ja, dieser Vater ist einfach ein absoluter Egomane. Das hat man eben ja auch so ein bisschen gehört. Absolut von sich selbst eingenommen. Und Skarsgård spielt ihn auch mit einer gewissen Durchlässigkeit. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dieser Vater hat null Bewusstsein dafür, was er seinen Töchtern angetan hat, indem er die Familie verlassen hat und sich auch nicht weiter für die halbwüchsigen Kinder interessiert hat. Er hat ja auch nicht an ihrem Leben teilgenommen. Er hat sie immer in einem umfassenden Sinne, kann man sagen, übersehen. Und jetzt glaubt er halb, er könnte diese Risse kitten, indem er seine älteste Tochter, eben eine bekannte Schauspielerin, in seinen Film packt und seine Familiengeschichte erzählt. Also die Kunst soll's richten. Und dieser Gustav Borg ist genau, ja, eigentlich so ein Künstlertypus, dessen Zeit man eigentlich abgelaufen wähnte. Aber der kriegt hier eben in dem Film eine große Bühne.
Und wie geht's weiter auf der Bühne? Also welchen Verlauf nimmt diese, ich nenne sie jetzt mal Familienblockade?
Also dieser Vater, der platzt ja zu Beginn in die Trauerfeier für seine Ex-Frau, also für die Mutter der Kinder hinein, wie so ein steinerner Gast. Niemand rechnet mit ihm. Aber die Kamera ist dann eben in diesem Haus sehr beweglich. Also die Handkamera folgt den Töchtern, die auch ganz plötzlich in Bewegung kommen, die erstmal irritiert sind, erschrocken sind. Also es kommt familiär und filmisch was in Bewegung oder in Fluss. Und zwar auch auf schmerzhafte Weise, denn diese Töchter, Nora und Agnes, müssen sich eben mit ihrem Vater auseinandersetzen, aber eben auch mit ihren eigenen Lebensentwürfen. Die eine ältere, eben gefeierte Theaterschauspielerin, die hat Depressionen, schreckliches Lampenfieber, die andere hat eine Familie gegründet, hat sich ja eine stabile Struktur gesucht. Und mich hat dann doch gewundert, wie versöhnlich dann Joachim Triert den Blick der Schwestern auf diesen Vater zeigt. Es gibt zum Beispiel eine Szene im Krankenhaus. Da macht der Vater eine wirklich sexistische Bemerkung zu einer Krankenschwester. Und die Töchter kommen rein und schauen sich so nachsichtig an, nach dem Motto, der alte Schwerenöter. Das fand ich dann doch ein Verrat an den Figuren.
Mhm. Diesen Schwerenöter, der wird ja gespielt von Stellan Skarsgård, haben wir jetzt beide schon mal gesagt. Hinzu kommt noch Elle Fanning. Beide wirklich internationale Stars. Spielen die denn ihre Kolleginnen und Kollegen an die Wand oder hoffentlich tun sie es nicht?
Also sie spielen alle gleichermaßen gut und Elle Fanning, die spielt da eben die Hollywood-Schauspielerin Rachel Kemp, die schließlich statt der Tochter eben die Hauptrolle im Film dieses alternden Regisseurs spielen soll. Und das macht sie toll mit einer berührenden Schüchternheit, so ganz fragil und zurückhaltend. Aber für mich ist es eigentlich einfach der Film der Schwesterndarstellerinnen, Renate Reinswe und Inga Ibsdotter Lilias. Und diese beiden spielen die Schwestern ja auch in einer ganz bestimmten Körperlichkeit. Sie spielen die Lücke sozusagen in ihrem Leben, den abwesenden Vater immer mit. Und Renate Reinsfeld, die geht immer so ein Deut gekrümmt, so als sei sie ja nie wirklich bei sich und auf dem Boden angekommen. Die beiden sind wirklich phänomenal.
Hm. Der Regisseur Joachim Trier, vielleicht müssen wir einmal erwähnen, zwar verwandt, aber nicht zu verwechseln mit Lars von Trier. Also Joachim Trier ist ja ein Star des Autorenkinos. Der schlimmste Mensch der Welt, haben ganz viele gesehen, waren viele begeistert. Ist jetzt dieser neue Film auch so ein typischer Trier-Film?
Ich finde schon, weil alle Filme von Joachim Trier sind ja sozusagen Familien- und Beziehungsaufstellungen. Eben der schlimmste Mensch der Welt war ja so auch ein etwas älterer Künstler und der sich in eine junge Frau verliebt. Die sind immer ein bisschen biografisch geprägt, die Filme. Und jetzt Sentimental Value ist, glaube ich, sein narzisstischster Film. Also ein Regisseur verteidigt einen alternden Regisseur und Familienversager, mit dem er sich total identifiziert.
Nochmal zurück zum Film. Spielt in Oslo. Also ist ein Stadtfilm. Was erzählt Sentimental Value über diese Stadt, vielleicht ja auch über Norwegen an sich?
Also es gibt ja, am Anfang gibt es einen sogenannten Establishing Shot, das kennt man, so ein Schwenk über Oslo, also wir wissen, wo wir sind. Und dann geht die Kamera in die rot gestrichene, mit Holz verkleidete Villa der Familie. Aber dieses Haus, das könnte eigentlich überall stehen, also in München-Grünwald, in Berlin-Dahlem oder in Paris, wo auch immer. Und letztlich spielt der Film dann doch im luftleeren Raum einer gutbürgerlichen, ja, Mittelklasse Familie im Künstlermilieu. Es ist alles total gediegen anzuschauen, aber eben trotz aller Einwände auch wirklich sehenswert, wegen der fantastischen Darsteller und Darstellerinnen.
Katja Nikodemus über Sentimental Value. Heute kommt der Film von Joachim Trier in die deutschen Kinos. Greg und Conny, Harry Potter und Lotta, die meisten Kinderbuchklassiker und Bestseller erzählen Geschichten von weißen Kindern. Der eine mehr, die andere weniger keck. Aber allesamt weiß. Nicht wirklich ein Abbild unserer Gesellschaft und schon gar keine Grundlage für schwarze Kinder, sich wiederzufinden in diesen Büchern, sich identifizieren zu können mit den literarischen Heldinnen und Helden. In Bremen gibt es seit 3 Jahren die bundesweit erste schwarze Kinderbibliothek, betrieben von engagierten Ehrenamtlichen. Und auch wenn ihre Arbeit weitergeht, so schließen sie in wenigen Tagen ihre Räumlichkeiten mitten in Bremen. Liselotte Schewe hat ihnen vorher einen Besuch abgestattet.
2 Kinder stehen vor einem Bücherregal in der kleinen Bibliothek im Bremer Steintorviertel. Durch die großen Schaufenster des herrschaftlichen Altbaus scheint die Sonne in den kleinen Raum im Erdgeschoss. Lesesessel, Sofa und Pflanzen machen den Raum gemütlich. Die Bremerin Maimuna Salah hat das Projekt gemeinsam mit ihrer Kollegin Sheku Ismail initiiert. Sie ist transnationale Literaturwissenschaftlerin und selbst schwarz.
Alle Kinder können kommen, auch Erwachsene sind herzlich willkommen. Wir möchten sehr viele Menschen zusammenbringen und haben uns eben zur Aufgabe gemacht, diversitätssensible und rassismuskritische Kinder- und Jugendliteratur zur Verfügung zu stellen.
In der kleinen Bücherei können über 1000 Bücher ausgeliehen werden. Es gibt Pappbilderbücher für Babys, Bilderbücher für Kleinkinder, Kinder- und Jugendbücher. In einer Ecke findet sich ein Regal mit Fachliteratur für Pädagogen und Eltern, aber auch Romane, Biografien und Autobiografien für Erwachsene.
In einigen Büchern ist es so, dass wir vor allen Dingen auf der Bildebene geguckt haben, sind schwarze Kinder repräsentiert und wenn ja, wie? Dann gibt es aber auch Bücher, wo schwarze Lebensrealitäten im Mittelpunkt stehen, also verschiedene Lebensrealitäten abzubilden und damit auch verschiedene Kinder zu repräsentieren.
Vor knapp 3 Jahren hat Maimuna Salah die Bibliothek gemeinsam mit ihrer Kollegin Sheku Ismail eröffnet. Jetzt müssen sie die schwarze Kinderbibliothek in Bremen schließen.
Wir sind ein Team aus 3 Menschen, die das alles neben Beruf und Studium machen. Und wir bekommen dafür auch eine Förderung, auch nach wie vor. Die bleibt uns zum Glück erhalten vom Senator für Kultur. Und gleichzeitig ist es aber nicht genug, um beispielsweise daraus jetzt eine Institution zu machen.
Mit dem Fördergeld haben sie die Miete im zentral gelegenen und deshalb auch eher teuren Steintorviertel bezahlt. Von der kleinen Aufwandsentschädigung können die 3 Initiatorinnen nicht leben. Den Großteil der Arbeit für die Bücherei leisten sie neben Studium und Erwerbsarbeit ehrenamtlich. Das Besucherinteresse war in den vergangenen 3 Jahren sehr groß, auf Dauer zu groß für die Kapazitäten der 3.
Und was wir ja auch in diesem Statement zur Schließung mit aufgenommen haben, ist, dass es jetzt nicht unbedingt explizit einen Übergriff oder einen Angriff auf uns gab. Aber ich glaube, also die Bildungsarbeit, die kostenlose Bildungsarbeit, die man so in den Gesprächen, in den Mailverläufen, in den Kontakten generell verrichtet, das ist wirklich unheimlich viel. Und es ist natürlich auch manchmal persönlich belastend.
Häufig mussten Maimuna Salah und ihre Kolleginnen die Existenz der Bücherei rechtfertigen und mit rassistischen Kommentaren umgehen. Ein weiterer Grund ist der Standort in der Stadt. Im zentralen Steintorviertel leben im Vergleich zu anderen Stadtteilen nicht viele schwarze Menschen. Einen neuen Ort in einem anderen Stadtteil nennt auch Jens Tittmann von der Bremer Kulturbehörde als Perspektive nach der Schließung.
Also wir wechseln den Standort der Kinderbibliothek, um in irgendwelche Stadtteile zu kommen, wo der Bedarf einfach noch höher ist. Und in Zeiten der knappen Kassen macht es Sinn, mal zu schauen, ob man gemeinschaftliche Räume nutzen kann. Da laufen aber die Gespräche noch.
Das kleine Team der Schwarzen Kinderbibliothek bietet weiterhin den Bücherkistenverleih samt pädagogischer Handreichung für Schulen und Kindergärten an. Außerdem organisieren sie Lesungen und Vorträge. Wie und wo es mit der Bücherei an einem festen Ort weitergeht, ist im Moment nicht klar. Maimuna Salah wünscht sich aber, dass sie bald wieder neue Räume finden.
Aus so einer wissenschaftlichen Perspektive war es mir eben ein Anliegen zu zeigen, dass es eine Bandbreite an sehr tollen Kinder- und Jugendbüchern gibt, die aber einfach super unterrepräsentiert sind. Und von so einer persönlichen Perspektive ausgesprochen, hätte ich mir so einen Ort als Kind selber gerne gewünscht. Also ich habe schon immer sehr viel gelesen, mir wurde sehr viel vorgelesen, als ich klein war. Und ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Kinder- und Jugendbücher es zu meiner Kindheit gab, wo schwarze Kinder eben die Hauptfiguren sind. Und ich glaube, es braucht Orte wie diesen unbedingt für Groß und Klein. Und deswegen soll es ihn auch perspektivisch auf jeden Fall wieder in Bremen geben.
Der Ort, das ist die Schwarze Kinderbibliothek. Lieselotte Schewe berichtete aus Bremen. Überall und somit auch in der Kunstwelt gibt es jede Menge Ranglisten. Heute wurde eine neue veröffentlicht. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Es gibt die Liste der teuersten oder der wichtigsten Künstler. Das britische Kunstmagazin Art Review veröffentlicht regelmäßig eine Liste der einflussreichsten Akteure in der Kunst und schaut damit auch auf Strukturen, die sich verändern oder Themen, die gerade wichtig sind. Auf Platz 1 der diesjährigen Liste, die heute rausgekommen ist, steht der 38-jährige ghanaische Künstler Ibrahim Mahama und damit zum ersten Mal überhaupt eine Person des afrikanischen Kontinents. Eine Position, so die Begründung der Jury, die er sowohl seiner künstlerischen Arbeit als auch seiner Rolle als Schöpfer von Infrastrukturen verdankt, die andere Künstler dabei unterstützen, ihre Visionen zu verwirklichen. Gemeint sind damit die von Ibrahim Mahama gegründeten Kunst-Mehrzweckschulen in der Stadt Tamale in Ghana.
The north of Ghana has been quite poor. Again through the colonial period to like in the period of independence, post-independence. And the idea was to find ways in which I could make a significant contribution to a shift in the way people see things there.
Ibrahim Mahama sagt, er habe die Schule im Norden Ghanas oder die Schulen gegründet, weil die Armut dort in der Kolonialzeit sehr groß gewesen sei und er einen Beitrag dazu habe leisten wollen, diese Region heute anders zu betrachten. Auf Platz 10 der Art Review Liste wird mit Wolfgang Tillmanns der erste Deutsche gelistet. Ein Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien kommen historische Fundstücke und Objekte zurück in die Museen, nachdem sie während des Krieges in Privathaushalten versteckt worden sind. Das Museum von Idlib hat gerade 1400 Exponate wieder in die Sammlung aufnehmen können, wie der Kulturminister der Übergangsregierung Mohamed Yasin al-Saleh gestern bei einer Pressekonferenz bekannt gab. Darunter wertvolle archäologische Tafeln und Artefakte, teilweise 5000 Jahre alt. Während des Krieges in Syrien wurden viele bedeutende Kulturdenkmäler zerstört, darunter die antike Stadt Palmyra und die große Moschee von Aleppo. Ob die Bilder, die der Popstar Michael Jackson gemalt hat, auch in 5000 Jahren noch wertgeschätzt werden, das können wir noch nicht beantworten. Sein Bruder Jermaine ist jedenfalls von ihrem aktuellen Wert für die globale Kunstgemeinschaft überzeugt. Deswegen will er in Monaco ein Museum bauen, in dem die Werke ausgestellt werden sollen. Einige Gemälde sollen dabei sein, wobei es sich bei den anderen 200 Objekten handeln soll, das ließ Jermaine Jackson eher im Dunkeln. Auch warum er ausgerechnet die Steueroase Monaco, der Ort, als Ort für das Museum seines 2009 verstorbenen Bruders ausgesucht hat. Und noch in Kürze, die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer wird mit der Karl-Zuckmeier-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz geehrt, wie der Ministerpräsident des Landes heute bekannt gab. Helfer verwandle autobiografische Familiengeschichten in große, berührende Literatur, so die Begründung.
Anja Reinhardt, vielen Dank. Steuerentlastungen, Rentendebatte und Olympiabewerbung. Um all das geht's ab 18.10 Uhr in den Informationen am Abend, also nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.